Das, was wir jetzt gehört haben von Jordanien, das ist einfach wahr. Meine Frau und ich, wir durften vor 4 Jahren, sind es jetzt her, durften wir in Jordanien sein mit einer Reisegruppe. Einige von uns, von hier von der Gemeinde, waren auch schon dort. Wir durften bei Iman und Sebastian sein, ihre Gastfreundschaft kennenlernen. Wir durften das tolle Essen, also kann ich nur bestätigen. Und vielleicht heißt es was, wenn ich das sage, das Essen in Jordanien ist richtig toll gewesen. Und dann einfach auch ein tolles Land. Es gibt Ausgrabungen, tolle Städte, die man aus der Römerzeit, die man hier, oder vielleicht griechischer Zeit noch, die man hier gar nicht sieht. Und natürlich Petra, absoluter Traum. Also kann ich nur so weitergehen. Und genau, also war eine super Zeit, ist ein tolles Land, tolle Leute. Ihr seid toll, eure Arbeit, super. Ich darf predigen. Tröstet, tröstet mein Volk. Und wir hatten ja eine Predigtreihe vom Frühjahr an bis letzte Woche über die Diaspora-Geschichten aus dem babylonischen, persischen Exil der Juden aus den Büchern Jeremia, Daniel, Esther, Hesekiel, Esra. Und Erik predigt da letzten Sonntag über das Buch Esra und die Heimkehr der Juden zurück nach Israel oder Juda. Und mir ging es so ähnlich, diese Predigtreihe, sie hat mich weiter beschäftigt. Vor allem die Tatsache, wie Gott mit seinem Volk der Juden und auch mit uns umgeht. Und das zieht sich durch all die gehörten Bücher und die gesamte Bibel, wie Gott uns tröstet. In allem Leid, der Zerstörung, der Verschleppung, der Hinwegführung ins Exil, ein Gott des Trostes. Und in diese Zeit hinein gibt es ein Wort aus Jesaja, das sehr markant ist. Dieses tröstet, tröstet mein Volk. Und es steht in Jesaja 40. Und da heißt es, Vers 1 bis 5, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Und es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Tröstet, tröstet mein Volk. Welch tröstenden Worte für uns von unserem Gott. Und schauen wir uns einmal den Zusammenhang an. Das Volk der Juden, es hatte Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus eine Katastrophe erlitten, ein Einschnitt, der die Zeit in ein Vorher und Nachher teilte. Die Babylonier hatten Jerusalem und Juda erobert. Trotz stetiger Warnungen seiner Propheten nicht zu rebellieren, hatte Juda immer wieder gemacht. Sie hatten sich mit den mächtigen Babyloniern angelegt. Unklug und ohne zu hören auf die Aufforderung der Propheten, dass sie ruhig und im Vertrauen auf Gott bleiben sollten, sind sie mitten hineingerannt in die Katastrophe. Die Babylonier waren ihnen haushoch überlegen und das Unmögliche und niemals für möglich geglaubte geschah. Jerusalem und der Tempel wurden zerstört. Viele in Israel oder Juda hatten das nicht für denkbar gehalten. Gott wird doch seinen Tempel schützen, aber es kam anders. Dem Erdboden wurde der Tempel gleichgemacht. Dieser großartige Prachtbau, Tempel Salomos, wo die Juden Gott anbeteten, in den Klageliedern Jeremias, wenn man die liest, bekommt man einen Eindruck davon, wie sehr es die Juden getroffen hat. Es gab unzählige Todesopfer, es herrschte furchtbarer Hunger, das Land war schutzlos den Feinden ausgeliefert und in mehreren Wellen wurden die Juden in die babylonische Gefangenschaft nach Babylon geführt. Das Volk Israel hat sehr gelitten in dieser Verbannung in Babylon. Tausende Kilometer weit weg von der Heimat saßen sie in Trauer. Zuerst dachten sie, ja bald sind wir wieder zu Hause, das geht nicht so lang, das geht nur ein, zwei Jahre, aber es ging länger. Es ging 7 lange Jahrzehnte, also 70 Jahre. Und da, mitten hinein in ihre Trauer, am Ende dieser 70 Jahre, in ihre Trauer, in ihre Verzweiflung, in ihre Hoffnungslosigkeit, in ihre Gefangenschaft, spricht ein Prophet namens Jesaja die Worte Gottes zu ihnen. Tröstet, tröstet mein Volk. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk schien zu Ende gekommen zu sein. Die Juden waren anscheinend nicht mehr Gottes Volk. Und wie es mit ihrer Zukunft weitergehen sollte, das war auch unklar. Sie wussten, dass diese Verschleppung ins Exil nicht einfach bloß ein unbegreiflicher Schicksalsschlag war. Nein, sie wussten, dass dies ein Strafgericht Gottes war. Ein Strafgericht, das sie mit ihrer Abwendung von Gott und mit ihrer Sünde verdient hatten. Und nun sitzen sie in Babylon und Gott schweigt. Aber hier sehen wir viel von den Wesenszügen Gottes. Gott schweigt nicht länger. Er, der die Juden so hart bestraft hatte, kann nicht länger zusehen, wie sein Volk in Trostlosigkeit versinkt. Wir erleben hier, wie Gott auf eine Art und Weise tröstet, in der tatsächlich nur er trösten kann. Tröstet, tröstet. Du kennst vielleicht Situationen, in denen du Trost gebraucht hast oder Trost geben wolltest. Wenn wir Trost brauchen, dann sind wir wie ein ausgetrockneter Schwamm. Das Wasser, der Wasser braucht, müde, leer und ausgebrannt. Und sehen uns nach Halt und Hoffnung. Und meistens denken wir an Trost, wenn es um den Tod geht, wenn jemand einen Menschen verloren hat, der ihm sehr viel bedeutete. Aber es kann auch andere Situationen geben, in denen wir Trost brauchen. Zum Beispiel, wenn wir Schuld auf uns geladen haben und nicht mehr in den Spiegel sehen können. Beim Verlust einer Arbeitsstelle, der körperlichen Fitness oder dem eigenen Selbstwertgefühl. In Krankheit oder Einsamkeit beim Verlust eines lieben Menschen. Es sind immer Zeiten, in denen uns die Hoffnung verloren geht. Wir haben etwas verloren, was uns wichtig war, Halt und Sicherheit gegeben hat. Unser Kopf und Herz sind voll von dem, was wir verloren haben, und dann ist die Zukunft dunkel. Uns fehlt die Kraft, weil wir keinen Ausweg sehen. Und manchmal suchen wir dann Trost in der Erinnerung an den Menschen, den wir verloren haben, oder an Zeiten, in denen alles besser erschien. Aber selbst wenn es uns für einen Augenblick Trost gibt, dann macht es uns gleichzeitig trauriger. Denn wir wissen, so wird es nie mehr sein. Tröstet, tröstet heißt es hier. Aber wie? Wir kennen alle das Heftpflaster. Wir können auch sagen, das Trostpflaster. Das klebt man über kleinen Wunden, damit kein Schmutz hineinkommt. Und für ein kleines Kind, das hingefallen ist, da ist es vielleicht beruhigend oder besonders beruhigend, weil man kümmert sich ja um es und es vermittelt so etwas, wenn man das dann da drauf hat, so etwas wie Trost. Aber hilft es so wirklich? Wie können wir wirklichen Trost bekommen und selber trösten? Ein Seelsorger hat geschrieben, was wirklich das Gefühl der Sicherheit und des Trostes für den Getrösteten ist, ist zunächst einmal die Erfahrung, da ist jemand bei mir. Nähe schafft den Rahmen für Trost. Und das ist auch wichtig, oder auch die Erfahrung in der Bibel. Die zweite wichtige Erfahrung für einen Trostbedürftigen ist das Erlebnis. Da hält mich jemand und da hält mich jemand aus. Bekleiden. Eine dritte wichtige Erfahrung ist zu erleben, dass jemand meine Not sieht und zu mir kommt. Viele Menschen haben Scheu, auf jemand mit großem Kummer zuzugehen. Sie sind sich unsicher und sie wissen nicht, wie sie sich richtig nähern sollen. Aber wer in so großer Not ist, hat oft nicht mehr die Kraft, selbst auf andere zuzugehen und seine Isolation zu durchbrechen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. 2016 gab es eine Jahreslosung, die hieß: Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66, 13. Schluchzen eines Kindes, es verwandelt sich schnell in Lachen, weil die Mutter da ist. Sie hebt das Kind auf, sie umarmt es, sie nimmt es auf ihrem Schoß, sie tröstet. Trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Das ist Trost. Das ist die Nähe. Als Kind im Mutterschoß geborgen werden, getragen, geliebt, das ist unser Trost. Als Kinder Gottes sich in seinem Erbarmen, in seiner Gnade geborgen wissen, getragen und geliebt. Das ist mehr als ein Trostpflaster oder ein Trösterle. Wir brauchen Trost. Jeden Tag. Nicht nur Tränen trocknen im Leid, sondern Mut in unseren alltäglichen Mühen, Hoffnungskraft in unseren Herausforderungen, jemanden, der uns Erbarmen festhält, damit wir weiterleben und der uns den Blick hebt, damit wir weitersehen. Es ist unser Heimweh. Nicht nur solche, die ihre Heimat verlassen mussten, spüren es, sondern viele, die vielleicht äußerlich etabliert sind, haben ein Lebensgefühl der Sehnsucht nach einem Zuhause, nach Erbarmen. Und wenn Jesus kurz vor seiner Verhaftung sagt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, aus Johannes 16, 33, dann lädt er uns mitten hinein in seinen Schoß des göttlichen Erbarmens. Da ist jemand bei mir. Da sieht jemand meine Not und hält mich aus, vielleicht in meiner Traurigkeit, meinen unberechenbaren Reaktionen, meiner Verzweiflung, auch wenn ich in der Not nicht logisch oder gerecht rede oder handle. Das gibt Trost. Und wer schon einmal trösten wollte, der weiß, wie schwer und unmöglich das manchmal ist. Wer kann das über Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre. Hören wir deshalb diese gute Botschaft. Tröstet, tröstet, denn Gott kommt. Gott, er sieht deine Not und er wird bei dir sein. Er erträgt dich auch über lange Zeit, dein ganzes Leben. Und diese Botschaft ist an das Volk der Juden gegangen, als sie völlig ohne Hoffnung in der Gefangenschaft in Babylon waren. Sie waren am Ende und sie hatten auch noch selbst schuld daran, weil sie nicht auf Gott gehört haben. Gott kommt und er sieht deine Not und er wird dich erretten. Und das gilt auch für uns. Gott sieht unsere Not und kommt zu uns. Und unsere Knechtschaft, sie hat ein Ende und die Schuld wird bezahlt und wird vergeben. Die Schuld, die volle Strafe ist bezahlt. Wie haben wir gelesen am Anfang von Jesaja 40? Die Täler, sie sollen erhöht werden und die Hügel erniedrigt und die Herrlichkeit des Herrn soll sichtbar werden. Einmal ist es die Botschaft, dass die Gefangenschaft beendet werden wird. Die Juden werden wieder zurückkehren und dann ist es die Botschaft von Jesus. In Jesus ist Gott uns ganz nahe gekommen. Er ist bei uns. Und so ist es auch mit der Not von jedem von uns. Gott sieht sie, weil er es in Jesus versprochen hat. Gott hält uns aus. Gott hält dich aus. Er hält mich aus. Seine Treue und Liebe, sie hat kein Ende. Bis zum letzten Atemzug an Karfreitag hält Jesus an seiner Liebe zu uns treu fest. Und nach seiner Auferstehung, er liebt uns über alles. Er liebt dich über alles. Selbst wenn wir Menschen ihn kreuzigen, ihn ablehnen und hinausstoßen, hält er zu uns, hört nicht auf mit seiner Liebe. Gott überwindet die Not und den Tod und gibt uns Hoffnung auf ein neues Leben. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus hat den Tod besiegt und die Tür zur Ewigkeit geöffnet. Sein Sieg gilt auch für uns und unser Leben. Er ist uns ganz nah in der Tiefe. Er hält uns, er erträgt uns mit allem und er führt uns zum Leben. Das Volk Israel hatte Gott nicht mehr vertraut, sondern war eigene Wege gegangen. Und darum lebten sie an Gottes Willen vorbei. Sie hatten sich von Gott getrennt. Das musste überwunden werden. Und in unserem Bibeltext, da heißt es, das Volk Israel hat genug gebüßt. Die Strafe ist bezahlt. Wir haben jemand, der für uns gebüßt und bezahlt hat. Und das ist Jesus am Kreuz. Durch Christus können wir wieder zu Gott kommen. Aber wir müssen auch hingehen zu Christus und die Vergebung annehmen und ihm voll vertrauen. Er heilt alle deine Gebrechen, deine Sorgen, was dich auffrisst, was dich lähmt, was dich kränkt. Er möchte dir jeden Tag Kraft geben, dich tragen, dich heilen, dich stärken, dich trösten. Sein Geist, der Tröster, tröstet uns. Du darfst ihm vertrauen. Und am Ende von Kapitel 40 spricht Gott Juda und uns mutmachende Gedanken zu. Da sagt er ist der Herr der ganzen Schöpfung. Da heißt es, in Vers 26, hebt eure Augen auf in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen. Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Gott sagt, blickt nach oben. Schau den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Wer hat das alles getan? Er ist es. Und wir brauchen hier eine neue Blickrichtung. Wenn wir die Köpfe hängen lassen, dann ruft Gott uns zu, seht in die Höhe. Seht, dass ich alles geschaffen habe und dass ich allein der Allmächtige, der Übermächtige über alles bin. Seht auf mich. Und ich darf dich heute fragen, wo darfst du das neu tun? Und das Zweite, was er uns sagt, ist, er hat dich nicht vergessen. Da heißt es in Vers 27 und 28, warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht, hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt sein. Verstand ist unausforschlich. Begreift ihr es denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos und seine Weisheit ist unendlich tief. Vielleicht fühlst du dich auch von Gott vergessen oder übersehen oder hast den Eindruck, dass es Gott völlig wurscht ist, was du zu erleiden hast. Dem Widerspruch spricht Gott aber. Er ist der ewige Gott. Das heißt, dass er jede Zeit umfasst und absolut immer präsent ist. Es steht hier, dass er der Schöpfer der Enden der Erde ist. Es gibt also, wenn wir uns das vorstellen, auf der ganzen Welt keinen Ort, den Gott übersehen könnte. Der Schöpfer bis zu den Enden der Erde. Das heißt, alles dazwischen, das kennt er, das hat er gemacht, das ist seins. Er kann nichts übersehen und schon gar nicht dich. Gott ist also sowohl zeitlich als auch geografisch allgegenwärtig. Zu jeder Zeit und an jedem Ort ist er da. Gott wird weder müde noch kraftlos, sagt Jesaja. Und er ist auch nicht unfähig, unsere Probleme zu verstehen. Im Gegenteil, seine Weisheit ist unendlich tief. Unergründlich ist seine Einsicht. Du kannst dir also absolut sicher sein, Gott hat dich nicht vergessen. Auch wenn du manchmal vielleicht den Eindruck haben solltest. Gott ist ganz da, zu jeder Zeit, an jedem Ort, mit all seiner Kraft und Weisheit. Und das Dritte, dass er uns sagt, dass er die Kraft hat und sie uns gibt. Er gibt den Müden Kraft und Stärke und dem genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Gott will dich in deiner Situation stärken. Er gibt den Erschöpften neue Kraft und macht den Schwachen stark. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott will uns Anteil geben an seiner Schöpferkraft, mit der er Himmel und Erde gemacht hat und alles, was darauf lebt. Ja, da heißt es, Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Junge Menschen und starke Männer strotzen nur so vor Kraft und sind der Inbegriff eines glücklichen, gesunden und selbstbestimmten Lebens. Wir wollen gar nicht alt und schwach sein oder krank und ausgeliefert. Aber Gott hat uns mehr zu geben als nur unsere menschliche Stärke, denn er weiß und er erlebt es ständig, dass gerade die starken Menschen mit ihrer Kraft nicht weit kommen, sondern stolpern, straucheln, stürzen und scheitern. Und das Vierte, was Gott uns sagt, ist, wer ihm vertraut, ist echt stark. Vers 31, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott fängt da an, wo ich auf ihn warte und ausharre. Glauben, Vertrauen, dass Gott da anfängt, wo meine Möglichkeiten aufhören. Dass über dem Glauben meine Fragen zur Ruhe kommen, dass ich über meine Nöten still werden kann vor Gott, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Aber wir leben halt in einer Zeit, wo uns das wahrscheinlich schwerfällt. Alles muss sofort gehen. Das Essen beim Schnellimbiss, zu Hause die 5-Minuten-Terrine. Aber Gott sagt uns, dass wir auf ihn harren sollen. Das fällt uns vielleicht schwer, auf Gott zu warten. Harren auf ihn, heißt auf ihn blicken. Ihn im Blick haben, ihm vertrauen. Dann darf ich lernen und erfahren, dass seine Kraft mich trägt, mich herausholt aus meiner Situation. Ich darf erfahren, da wo ich jetzt müde, mutlos bin, vielleicht in einer schweren Situation bin, dass er bei mir ist, dass er mich sieht, dass er mir neue Kraft geben will. Vielleicht habe ich jemand Liebes verloren, vielleicht habe ich die Perspektive verloren. Aber Jesus will mir neue schenken. Jesus will mir wieder Perspektive geben, Kraft und einen Blick für ihn. Ich habe mich beim Vorbereiten auf diese Predigt selber gefragt und ich habe klar Ja gesagt. Ich brauche den Trost Gottes. Ich möchte ihn erfahren. Ich möchte aus seiner Stärke leben. Aus seiner Gnade. Ich brauche ihn und er möchte dich trösten. Blicke auf ihn. Jesus lebt und mit ihm auch du. Er sieht dich und er ist der wahre Tröster. So dürfen wir auch für andere zum Tröster werden. Trösten wir einander. Da wo Not ist, da wo wir andere sehen, wo wir andere in seinem Namen segnen und trösten dürfen. Tröstet, tröstet mein Volk. Amen. Ich möchte euch noch bitten, dass ihr aufsteht zum Gebet. Was für einen Trost haben wir in dir? Was für eine Kraft ist in dir, Herr? Und Herr, schenke es, dass wir wieder neu auf dich blicken können, neu dich in den Blick nehmen, zu dir kommen, unsere Zeit mit dir verbringen, unsere Ausrichtung auf dich wieder haben können. Herr, dass wir nicht vorbeileben an dir, dass wir nicht dich ganz außen vor lassen in unserem Leben, sondern dass du in unser Leben wieder hineinkommst, dass du uns begegnest und dass wir mit dir leben. Dass wir dich suchen, denn du siehst uns. Du willst uns trösten, wie eine Mutter tröstet. Du nimmst uns in den Arm. Du umsorgst uns. Wir sind ganz tief geborgen in dir, deiner Kraft, in deiner Herrlichkeit. Dir sei alle Ehre. Danke für dein Dasein. Danke dafür, dass du jeden hier siehst, wo er steht, was er tut. Du bist mit jedem und schenk, Herr, dass der Blick in jedem Leben zu dir gehen darf. Segne du und leite du uns mit deiner ganzen Kraft. Amen.